Fazit, Dave, euer Pastor, laufen wir aus dem Feld raus. Der Dave, euer Pastor, hat gesagt, also gell, nicht mehr am gleichen Ort. Also nicht dort, was Rössli war, gell? Nein, also am anderen Ort. Ich, gut, habe mir das schön aufgeschrieben, es ist anders und so weiter. Aber jetzt, wo ich da gelaufen bin, habe ich gedacht, das kenne ich doch aber. Bin doch schon mal da gewesen. Ich habe die erste Flipchart-Zeichnung, habe ich da, als irgendwo eine Bühne damals gehabt, habe ich das da gemacht. Das war noch cool gewesen. Also gut. Man trifft sich wieder, man macht einen Kanzeltausch. Er ist bei uns in Schaffhausen wieder einmal und ich bin jetzt eben da, genau. Morgen fahren wir weiter mit der B7 Wochenbibelschule. Das ist eine Woche lang sehr intensiv, Montag bis Samstag immer in der Auffahrtswoche und das auf 5 Jahre verteilt. Also falls jemand mal so eine Bibelschule will machen, aber keine Zeit hat, aber eine Woche, das könnte man rausschneiden. Ich habe hinten auf dem Tisch Flyers mitgenommen. Könnt ihr gerne mal drin hineinschauen. Jetzt für morgen ist es gerade ein bisschen knapp. Ja gut, wenn du jetzt sagst, ich komme morgen, dann bringen wir das auch noch an. Aber gut. Aber es ist vielleicht für die nächsten Jahre dann. Der Dave hat mir gesagt, ich soll Matthäus 3 predigen. Dave, sagt er nicht Dave da? David? Oh, muss man sich da gewöhnen. Wir haben nicht Dave gesagt. Oh, wow. Also gut. Ja, ist ja noch wichtig, oder? Man wächst ja und irgendwann mal will man seinen richtigen Namen haben. Gut, also der David, euer Pastor David hat mir gesagt, Matthäus 3, und das schaue ich gerne mit euch an. Matthäus 3, ein Kapitel, wo für uns ein bisschen unbekannt ist, weil das so einen jüdischen Hintergrund hat. Und dann tun wir ein bisschen rausschälen, oder? Was heisst jetzt das für uns? Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Zu der Zeit, oder, da fragt man sich dann, ja, was ist denn jetzt das für eine Zeit gewesen? Weil der Johannes der Täufer kommt aus dem Nichts heraus. Also da hat es keine Vorgeschichte gehabt, wenn man vorne schaut, was bei Matthäus steht. Dann ist die Geburt von Jesus gewesen und dann seine Flucht auf Ägypten und so weiter. Aber da hat es keinen direkten Zusammenhang. Der Johannes erscheint aus dem Nichts als die Zeit, ja okay, jetzt ist die offenbar gewesen. Und jetzt ist das so ein komischer Eremit, der da irgendwo in der Wüste predigt. Wer ist das? Und die Leute haben natürlich gewusst, eines Tages kommt der Messias. Oder jeder Bub, der auf die Welt gekommen ist, das könnte vielleicht sein oder vielleicht der. Und wenn jetzt da so ein komischer kommt, der noch Heuschrecken ist, ja, das könnte ja vielleicht tatsächlich sein. Und dann hat man also schon mal, ist man schon mal gespannt gewesen, was macht jetzt der und jetzt predigt der sogar. Hat man natürlich wollen hören, ja, was sagt er jetzt? Tut Buße oder kehrt um. Vom Griechischen her Metanoia, also Neuer kommt von Nous, das ist unser Sinn. Metanoia heisst eigentlich Sinnesänderung. Und jetzt merkt man, das ist nicht nur etwas, wo man sagt, mach das, zack, ich habe es gemacht. Sondern da soll dann daraus etwas folgen. Eine Sinnesänderung heißt, dass ich neue Werte überkomme. Dass Jesus mir Wert ins Herz hineingibt, dass ich immer mehr so anfange zu denken, so anfange zu reden, so anfange zu handeln wie er. Das ist also ein ganzer Prozess, der kommt. Das ist etwas komplett Neues in dieser Zeit. Oder? Damals hat man ja gesagt, das ist Gesetz und du musst das Gesetz von Mose können halten und dann ist es klar. Aber wenn du das nicht gehalten hast, so wie es der Mose gemacht hat, ja, dann bist du eben falsch gewesen. Und jetzt kommt der Johannes der Täufer und redet von einer Sinnesänderung. Also von etwas, was im Herzen geschieht, was lang andauernd ist. Ja, das ist schon mal etwas ganz anderes gewesen. Und dann heisst es, tut Buße, das Himmelreich kommt. Ja, was ist denn das für ein Reich jetzt wieder? Oder weil die Juden sind davon ausgegangen, ja, wenn dann der Messias kommt, dann gibt es ein politisches Reich. Also, der kommt dann mit Ross und Wagen und Armee und dann tut der Trömer da austreiben und weil es der Messias ist, kommt noch ein Blitz vom Himmel, oder? Und alle zack sind tot, oder? Also, ein äußerst sichtbares Reich. Das war eine grosse Hoffnung von den Juden damals, weil seit dem Jahr 586 vor Christus haben die Juden nie mehr frei, also einen freien Raum gehabt. Sie waren immer besetzt gewesen. 586 sind Babylonier gekommen, nachher die Medo-Perser ab 539, dann 313 Griechen, 63 vor Christus, dann die Römer. Also die haben jetzt seit 600 Jahren nie mehr frei gehabt. Die sind immer unter Druck gewesen. Wann kommt endlich der Messias, der jetzt die Freiheit schafft? Und jetzt predigt da der Johannes der Täufer schon irgendetwas von einem Reich. Aber es ist ein Himmelreich. Hallo? Ja, für uns ist jetzt klar, wir sind Himmelsbürger, Epheser 3, Vers 20. Das können wir heute einordnen, aber damals völlig schief gewesen. Also der da predigt, wer ist das? Weil das, was er gemacht hat, das passt irgendwie nicht. Und darum ist nicht erstaunlich, dass jetzt im Vers 3 dann Matthäus kommt und zuerst einmal eine Erklärung macht. Wer ist denn das eigentlich? Das heißt am Vers 3, denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat und gesagt hat, und jetzt kommt das Zitat von Jesaja 40, Vers 3, es ist eine Stimme eines Predigers oder eines Rufenden in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. So. Die Juden sind nicht rausgekommen und jetzt tut der Matthäus als Autor von dem Evangelium sagen, hey liebe Juden, alles im grünen Bereich. Der da jetzt da predigt, da ist nicht etwas schief gelaufen, sondern das, was da läuft, das ist das, was der Jesaja, 681 ist das Buch rausgekommen, schon bereits vorausgesagt hat. Nämlich, es kommt einer und der predigt dann effektiv in der Wüste. Aha, okay, also in dem Fall könnte man ja auf den hören, das ist auf dem Weg von Gott, das ist nicht irgendein Schiefe, auch wenn ich ihn jetzt noch überhaupt nicht verstehe, was er jetzt da predigt. Und jetzt wird da Jesaja 40 zitiert. Das ist das sogenannte Trostbuch vom Jesaja. Das fängt im Kapitel 40 an bis Kapitel 56. Und in diesen 17 Kapiteln wird der ganze Heilsplan eigentlich schon erzählt. Das am Anfang vom Johannes der Täufer, der kommt. Und dann, wo Jesus kommt und dann sein ganzer Dienst und dann sein Sterben am Kreuz. Oder Kapitel Jesaja 53, oder? Das ist so vielleicht das bekannteste alttestamentliche Kapitel. Jesus am Kreuz wird genauestens beschrieben, was dort geschieht, bis hin zu dem, was dann nachher ist. Das Trostbuch vom Jesaja. Und das wird jetzt da zitiert und gesagt, der hat schon gesagt, es kommt dann einer, eben der Johannes, der predigt in der Wüste. Und er predigt, wenn man dort weiterliest, dass alle Berge sich erniedrigen sollen und alle Täler sollen aufgefüllt werden. Selbstverständlich nicht im buchstäblichen, geologischen Sinn, sondern geistlich. Es soll eine geistliche Bahn gemacht werden, dass die Menschen vorbereitet sind auf das, dass jetzt der Messias kommt. Ah, man soll vorbereitet sein. Jetzt kommt dann gerade der Messias. Was läuft jetzt da ab? Und jetzt im Vers 4 wird das noch ein bisschen ausgeführt. Wer ist jetzt der Johannes? Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Ja. So, eine komische Figur. Wer ist das? Komm, wir gehen mal schauen. Und jetzt steht im Vers 5, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Ja, das war jetzt noch spannend gewesen. Also der Johannes hat anders predigt als, ich sage jetzt mal, Pharisäer oder die Schriftgelehrten oder die Priester da in Jerusalem. Der hat irgendwie etwas anders gemacht. Da war irgendwie etwas faszinierend gewesen. Was steckt denn da dahinter? Und jetzt tauft der. Zack, ein nach dem anderen ins Wasser oder so. Wir wissen nicht genau, wie er das gemacht hat. Aber jetzt tut er da taufen. Ja, da muss er etwas dahinter sein. Jetzt heisst da, taufe und bekannten ihre Sünden. Ja, was hat jetzt das gebracht, wenn ich mich dort taufen lassen habe? Habe ich dann Sündenvergebung bekommen? Nein. Weil das ist ja noch ganz im alttestamentlichen Kontext. Und im Alten Testament, wenn du Sündenvergebung gebraucht hast, hast du ein Opfertier bringen. Dann hast du zum Priester in Jerusalem und so weiter. Also die Taufe hat nicht die Sünde weggenommen, sondern es war das Bekenntnis gewesen, jawohl, auch ich bin ein Sünder, auch ich möchte vorbereitet sein, wenn der Messias jetzt kommt. Aber nicht, dass wir jetzt denken, der hat Taufe, das machen wir heute auch. Als ich ein Klotenpastor war, haben wir mal eine Taufe gemacht. Wir haben das einmal in einem Fluss gemacht. Und dann haben wir das zusammen mit einer anderen Allianzgemeinde gemacht. Da sind wir beide Pastoren da im Wasser gewesen und der Kollege hat noch eine kurze Einleitung gemacht. Dann hat er gesagt, so wie der Johannes der Täufer schon getauft hat, so taufen wir jetzt heute auch. Dann nach der Taufe ist dann einer von meinen Ältesten gekommen. Gell, das hat nicht gestimmt, was er gesagt hat. Nein, das hat tatsächlich nicht gestimmt. Weil die Taufe da hat überhaupt keinen Zusammenhang mit der Wassertaufe, die wir heute haben. Das war eine Bußtaufe beim Johannes. Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn der Begriff Taufe vorkommt in der Bibel, dass man nicht einfach pauschal sagt, oh ja, das ist die Taufe, die ich auch erlebt habe. Ich habe das mal aufgeschrieben. Es gibt da eben verschiedene Taufen in der Bibel. Da haben wir eben die Bußtaufe vom Johannes. Das war aber nur dort gewesen. Die hat es dann nachher nicht mehr gegeben. Und das war ein Bekenntnis gewesen, jawohl, ich bin schuldig, ich möchte auch vorbereitet sein, wenn der Messias kommt. Die Taufe vom Johannes hat mit unserer Taufe heute aber überhaupt keinen Zusammenhang. Also nicht, dass man jetzt sagt, ja, er hat und ich jetzt auch. Nein, da geht es um etwas anderes. Dann gibt es die Leidenstaufe Jesu. Da kommt der gleiche Begriff Taufe vor. Das ist aber auch etwas, das betrifft uns heute nicht. Da tut die Welt ihn ins Leiden eintaufen. Dann haben wir die Taufe, das, was geschieht, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, dann werden wir in Liebe Jesu eingetauft und sind dann in Christus. Und in dem Moment, wo wir in Christus sind, kommen wir in Berührung mit dem Heiligen Geist und wir werden wiedergeboren zu etwas Neuem. Also das geschieht in der unsichtbaren Welt, aber weil das nicht sichtbar ist, hat Gott gesagt, ich helfe euch. Und hat uns dann Glaubenstaufe oder eben die Wassertaufe gegeben, dass wir äußerlich sehen, was innerlich eigentlich geschehen ist. Also darum taufen wir ins Wasser und wir kommen wieder rauf. Das widerspiegelt das, wo, wenn wir uns zu Jesus hinwenden, geschieht. Und dann haben wir noch Geistestaufe. Also auch das ist ein wichtiges Element. Es ist überall der gleiche Begriff, Taufe. Aber wir müssen gut schauen, in welchem Zusammenhang steht das eigentlich. Also nicht, dass wir jetzt da die Bußtaufe vom Johannes nehmen und sagen, ah, oh, so wie der, ich auch. Nein, stopp, also halt. Hä? Leuchtet das ein? Ja, wenn man es mal anschaut, ist klar, aber man ist ja dann einfach so da drin. Gut. Sie ließen sich, Vers 6 von ihm im Jordan, taufen, bekannten ihre Sünden. Vers 7. Als nun viele Pharisäer und Sadduzäer sahen, oder sah er zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Ottengezücht. Oh, das ist jetzt saftig Luther. He? Ihr Ottengezücht. Also, völlig scharf. He? Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Umkehr. Oh, obla. Jetzt sind da das ganze Volk gekommen, aber auch so religiöse Gruppen. Es hat insgesamt 4 religiöse Gruppen damals gegeben. Die Essener, das sind so eine Mönchsgruppe gewesen, die ist nicht ganz so sichtbar gewesen. Dann hat es aber auch Zeloten gegeben. Das sind so die mit Waffengewalt gegen die Römer gekämpft haben. Und dann hat es da eben Pharisäer und Sadduzäer gegeben. Das sind so die beiden bekanntesten Gruppen, die in der Bibel auch immer wieder vorkommen. Und die beiden haben ein bisschen anderen Inhalt gehabt. Also da Pharisäer, das ist eigentlich eine volksnahe Gruppe gewesen. Die haben sich probiert, gegen die Römer auch zu wehren. Das sind die gewesen, die haben geglaubt, es gibt Engel, es gibt das Leben nach dem Tod. Die haben nicht nur die 5 Bücher Mose, sondern das ganze Alte Testament plus die mündliche Überlieferung gehabt. Das, was wir dann so im 5. Jahrhundert im Talmud dann haben. Also der Mose hat nicht nur 613 schriftliche Gebote gegeben, sondern noch mündliche Sachen obendrauf. Und die Pharisäer sind die, die gesagt haben, die müssen wir alle auch halten. Und darum sind die Pharisäer die, die ganz viele Gebote gegeben haben. Es war unmöglich, dass wir die alle gekannt haben, geschweige denn, dass man das machen kann. Sie haben aber gesagt, ja, wir halten das. Ja, ich halt nicht, aber ich schon. Pharisäer. Und dann Sadduzäer, das ist so eine wohlhabendere Priesterkaste, ja, Kaste, das sagt man nicht, Priestergruppe gewesen, so. Die haben nur die 5 Bücher Mose als gültig angeschaut. Die haben nicht geglaubt, dass das Leben nach dem Tod gibt, keine Engel so gibt. Also ein bisschen eine andere Gruppe so, und die haben da ein bisschen miteinander gekämpft natürlich. So, und jetzt kommen die, und das sind natürlich die gewesen, die davon ausgegangen sind, ja, wenn denn der Messias kommt, dann wird der Messias uns loben, weil wir halten ja Gebot. Oder die Pharisäer, die haben über das Volk gesagt, so wie das im Johannes 7,49 steht, das Volk kennt ja das Gesetz nicht, verflucht ist es. Oh, oh, oh. Also die haben ganz herablassend gegenüber dem Volk geredet. Und genau deswegen schiessen sie Johannes der Täufer jetzt natürlich an. Hey, hört mal ihr. Ihr meint, ihr gehört dazu. Aber so ist es pauschal nicht. Die Pharisäer haben gedacht, wir halten das Gesetz dermaßen genau ein. Wir tun sogar freiwillig Gebot, wo die Priester haben, auch noch halten. Wir tun das Gesetz strenger einhalten, als Gott es fordert. Darum sind wir gerecht. Ja, die paar wenigen Sünden, die wir machen, das ist allemal ausgewogen, verglichen mit dem Bonus, den wir uns erarbeiten. Und darum sind die Pharisäer davon ausgegangen, wir sind gerecht. Wir sind freigesprochen, wir sind unschuldig. Währenddessen das Volk, ja, die haben Sünde, die sind dann nicht dabei. Also wenn der Messias kommt, dann wird der Messias uns loben, während das Volk da wird er dann schimpfen. So, und jetzt kommen die zum Johannes der Täufer und Johannes der Täufer macht genau das Gegenteil. Ihr, wo meint, ihr seid es, ihr werdet dann daneben sein. Wenn ihr jetzt da nicht saftig umkehrt und wirklich und weiss ich nicht was. So, also ein völliger Schock, das Volk hat es natürlich gefreut, das ist klar. Hey, könnte nicht das der Messias sein? Ist er nicht gewesen, ist erst Johannes der Täufer gewesen. Aber da spürt man das, ihr Ottengezüchter, also ihr seid Schlangen, ihr seid Falsche, ihr seid vom Teufel. So, hallo, was sagst du da? Stopp mal. So, also das ist ein richtiger Kampf dort gewesen, wenn man da so in den Text eintaucht. Seht zu, dass sie rechtschaffene Frucht der Umkehr bringen. Also, wenn ihr jetzt schon kommt und euch taufen lasst, dann bitte nicht nur einfach, dass ihr formell dabei seid. Sondern das muss ganz konkrete Auswirkungen bei euch haben. Ja, beim Volk auch. Aber bei euch, ihr vor allem. Also, wenn ihr nicht umkehrt, umdenkt, nicht neu werdet im Denken, nicht bereit sind, auf das Neue zu hören, was jetzt der Messias bringt, dann werdet ihr am Schluss nicht dabei sein, sprich in der Hölle landen. Also, ganz radikale Botschaft. Vers 9, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnten, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Ja, Pharisäer, das sind natürlich die gewesen, die gesagt haben, ja, ich bin ein lieblicher, blutsmäßiger Nachkomme vom Abraham. Und der Abraham, der ist doch gesegnet worden, der hat doch die Verheißung bekommen, dass man gerecht werden kann. Und ich bin Nachkomme Abrahams, zudem bin ich beschnitten, weil der Abraham hat ja im 1. Mose 17 das Gebot bekommen, zu beschneiden, also ich bin beschnitten. Und zudem, der Mose hatte dann das Gesetz noch dazu gegeben, 500 Jahre später, habe ich alle auch eingehalten. Ja, ich gehöre dazu. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und wagt zu sagen, also ihr, gerade ihr, die ihr meint, ihr hegt es und ihr seht es, das langt nicht, um vor Gott gerecht zu sein. Warum nicht? Es braucht den Glauben. Oder Römer 4 tut das dann ausschellen. Es ist, Abraham hat geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, wie es schon im 1. Mose 15, Vers 60, 6 heisst. Also nicht dein Werk, weil ich gemacht habe, darum gehöre ich dazu. Eben gerade nicht. Das ist ein Ofig rechts und links für die Pharisäer gewesen. Also knallhart, was da kommt, da knistert es im Gebälk hin, wenn man das so liest. Also ihr seid da falsch. Abraham, Gott kann einem Abraham aus diesen Steinkind machen. Also, wer hat denn Jesus zu Kind vom Abraham gemacht? In Galater 3, Vers 9 und 27 heißt es dann, alle die, die Jesus glauben, sind Kind vom Abraham. Warum? Oder wir sind ja Heiden, wir sind ja nicht blutsmässige Nachkommen. Oder die allermeisten, zumindest jetzt auch von uns nicht mehr. Sondern, Jesus ist ein direkter Nachkomme vom Abraham und wenn ich jetzt an Jesus glaube und in Christus bin, bin ich über Jesus eben trotzdem ein Kind vom Abraham. Und darum hat Johannes der Täufer schon gesagt, du, der Abraham, der wird gerade jetzt demnächst ganz viele andere Kinder noch haben. Ihr schnallt es nicht. Also knallhart, wenn er da voll da denen ins Angesicht redet. Vers 10, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jetzt macht er da das Gleichnis. Alle Menschen sind wie Bäume in dem Gleichnis. Und entweder bringt der Baum jetzt Frucht oder eben nicht. Also die jetzt kommen und sich taufen lassen, damit bekennen, jawohl, ich bin auch Sünder, ich brauche auch Vergebung, ich bin offen für den Messias. Jawohl, dann wächst im Herzen drin etwas, weil in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus gebe, kommt er in mein Herz. Und der Heilige Geist in mir drin entfaltet dann die Frucht vom Geist. Ja, dann kommt da eine ganz andere Dimension rein. Ja, genial. Aber ihr Pharisäer, wenn ihr euch taufen lasst und es entsteht keine Frucht, dann werdet ihr abgehauen und ins Feuer geworfen. Also ganz radikal. Du landest in der Hölle. Du Pharisäer, wo meinst, ich bin's und die anderen nicht. Also Jesus stellt da ganz, ganz viel auf den Kopf. Vers 11, ich taufe euch im Wasser zur Umkehr, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Also die Leute haben natürlich gedacht, das könnte der Messias sein. Nicht sagt er, nein, ich bin da klein, ich bin noch eigentlich nichts. Der, der kommt, das ist er. Jesus war ein halbes Jahr jünger wie er, das waren ja Cousins, die haben sich gekannt. Und gerade jetzt hat er ihn noch nicht gesehen, gerade ein bisschen später, wir lesen es dann, ist Jesus dann gekommen, jetzt da gerade vorig noch nicht. Aber der, der dann kommt, der ist dermaßen ein grosser König, dass ich nicht einmal würdig bin, seine Sandalenriemen aufzumachen, geschweige denn seine Schuhe dann ihm nachzutragen. Weil, wenn der kommt, der tauft dann nicht so mit äußerem Wasser, das ist ja faktisch nur symbolisch, sondern der tauft dann im Heiligen Geist und für. So, das ist eine Taufe, hat einfach zwei Faktoren. Wenn der Geist dann eben im Mensch drin ist, dann verwandelt sich da drin eben etwas so, dass man wegen dem den Gebot halten kann. Nicht, weil der Druck da ist, dräng dich mehr an, sondern weil innerliche Veränderung geschieht, damit ich den Gebot halten kann. Ganz eine andere Dimension, die kommt. Er gibt uns die Schubkraft, Gott können zu dienen. Und für, er brennt eben das weg, wo da nicht angehört. Also eine ganz andere Dimension, wo der Jesus kommt, wo jetzt da im Alten Testament noch nicht möglich war. Also, der kommt auf den dann los. 12, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Oder wenn man da Korn, Weizen so geerntet hat, dann hat man das so mit einem Dreschschlägel geschlagen, dass sich die Körner gelöst haben von der Hülse. Und dann ist man so mit einer Gabel rein, hat das so in die Luft gewirbelt und die schwereren Körner sind gerade wieder runtergefallen und im Wind rein ist dann so der Spreu, hat sich dann verblasen. Und so hat man das trennen können. Und das sagt er jetzt, der Messias, der, der jetzt gerade kommt, der wird genau das machen. Also entweder es ist Frucht da, es ist eine Veränderung im Herz da aufgrund von Glauben, oder aber, und dann sind es die anderen, die werden dann vor Gott nicht angenehm sein. Also faderscharfe Linie, wo der neue Messias, wenn er dann kommt, das dann eben macht. Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. So, jetzt, also jetzt ist es ein bisschen später. Und jetzt kommt plötzlich Jesus. Und Johannes der Täufer sieht ihn und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1,29. Wow, das ist er jetzt. Das ist das eigentliche Opfer für die ganze Welt. Und jetzt ist er da. Und jetzt komischerweise reiht sich Jesus dort in der Kolonne ein von all denen, die sich taufen lassen. Die anderen haben das ja gar nicht geschnallt, dass das der Messias ist. Und jetzt steht er an, kommt zum Johannes, der hat gerade mal einen Schock, du, was läuft da? Wenn schon müsste ich mich von dir taufen lassen, aber du sicher nicht bei mir. Also jetzt läuft doch da gerade mal eine Runde etwas falsch. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Warum hat sich Jesus taufen lassen? Nicht, weil er ungläubig sie wäre und jetzt den Glauben will bezeugen. Das braucht Jesus nicht. Jesus ist auch nicht gekommen, um zu bezeugen, ich bin ein Sünder. Das hätten die anderen gemacht. Nein, Jesus hat nie eine Sünde gemacht. Sondern, und darum hat der Johannes sie reklamiert, Johannes hat gedacht, das geht nicht, machen wir es umgekehrt. Aber Jesus sagt, nein, die Gerechtigkeit von Gott soll erfüllt sein. Gerechtigkeit, das ist das Gegenteil von schuldig sein. Also die Unschuld Gottes soll jetzt dadurch sichtbar gemacht sein. Also darum taufen wir. Oder man hört immer wieder mal, ja, weil Jesus sich taufen lassen hat, darum lassen wir uns auch taufen. Und dann nimmt man das als Argument dazu, warum wir da jetzt gefälligst endlich mal einen Kursamschritt machen und uns auch taufen lassen. Man muss sagen, stopp. Die Taufe von Jesus hat mit unserer Glaubenstaufe keinen Zusammenhang. Das ist eine andere Taufe. Dort ist es um Bußtaufe gegangen, respektive bei Jesus eben um die Gerechtigkeit. Aber Jesus hat sich nicht als Vorbild von uns auch taufen lassen, darum wir auch. Also in dem Punkt ist Jesus uns nicht das Vorbild. Auch wenn der Akt vielleicht ähnlich ist, aber es war eine ganz andere Taufe gewesen. Also Jesus, weil er sich taufen lässt, ist nicht unser Vorbild. Das ist theologisch, das passt nicht. So, also jetzt liest er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, Vers 16, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe da, tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt wird Jesus getauft und der Himmel öffnet sich. Also schon ähnlich, wie wir es in Matthäus 17 dann später lesen. Da hat sich der Himmel aufgetan in Form von einer Wolke. Jetzt kann man in den Himmel hineinschauen. Das ist etwas, was nur ganz, ganz wenig gegeben hat. Der Elisa hat das mal gehört und so. Oder gesehen. Und eben die drei Jünger mit Jesus haben in den Himmel hineinschauen. Der Johannes, der dann die Offenbarung geschrieben hat, hat so einen Blick gehabt. Der Mose hat so einen Blick gehabt. Die himmlische Stiftshütte. Das ist nur ganz wenig. Und das ist jetzt da auch passiert. Der Himmel hat sich geöffnet und jetzt kommt eine Taube. Taube als Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt jetzt also über Jesus, er wird zugerüstet für seinen Dienst und jetzt fängt dann der Dienst von Jesus an. Und gleichzeitig hört man aus dem Loch vom Himmel raus noch die Stimme vom Vater im Himmel, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das heisst, da haben wir jetzt ein Phänomen, wo Trinität vorkommt. Alle drei Komponenten. Und der David hat gesagt, ich soll dann einen Satz dazu sagen, mache ich gern. Oder das ist eine von diesen Bibelstellen, wo man von der Trinität redet. Was ist Trinität? Also jetzt haben wir da Gott. Und Trinität bedeutet, das ist so ein Begriff, den gibt's nicht in der Bibel, Trinität. Der Begriff Trinität ist in dem Sinn im Konzil von Chalcedon im Jahr 451 dann definiert worden, wo man Gott beschrieben hat, wie ist er denn? Der Begriff gibt es zwar nicht, aber die Einzelheiten, die die Trinität beinhaltet, das gibt es. Und der erste Punkt, wo die Trinität ausmacht, ist, es gibt ein Gott. Also nicht mehrere Götter, sondern eine. Das ist mal die eine Aussage, was die Trinität betrifft. Dann haben wir da aber ein zweites. Die Bibel redet vom Vater. Die Bibel redet vom Geist und die Bibel redet vom Sohn, also von Jesus. So, und jetzt haben wir da etwas Komisches. Es gibt ein Gott, aber gleichzeitig drei Personen und die Personen unterscheiden sich jeweils. Also der Geist ist nicht gleich wie der Vater ist nicht gleich wie der Sohn nicht gleich wie der Geist, die unterscheiden sich. Also man hat einen Gott und gleichzeitig drei. Und jetzt gibt es noch eine dritte Aussage. Aber der Sohn ist gleich Gott, der Vater ist gleich Gott und der Sohn ist gleich Gott. So, jetzt bringen wir das mit dem Kopf nicht zusammen. Also es kann nicht sein, dass alle drei Gott sind, aber untereinander sind sie trotzdem unterschiedlich. Das geht nicht. Und das hat man jetzt in dem Konzil von Chalcedon 451 eben so definiert. Aha, die Bibel redet von der Trinität, auch wenn der Begriff nicht vorkommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber nicht ganz wasserdicht. Und es gibt dann nämlich Studenten, die sagen, dann sage ich, dann schreiben wir mal eine Arbeit drüber, dann können wir mal schauen. Natürlich, das ist ein Modell. Und Modelle sind nie hundertprozentig wasserdicht. Aber es hat jetzt die ganzen 1600 Jahre seitdem kein besseres Modell gegeben, das uns den Widerspruch erklärt. Und darum ist es eben ein gutes Modell. Also junge Studenten müssen dann ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht allzu schnell sagt, das stimmt nicht ganz und dann müsste man aber anders und anders. Ja, erfind zuerst einmal ein Modell, das 1600 Jahre hebt. Ja, dann bist du dann ein grosser Theologe. Aber wenn nicht einmal ein Calvin, nicht einmal ein Luther und so die grossen Schwergewichte etwas anderes erfindet, das besser ist, dann würde man sagen, komm, wir bleiben bei dem. Also der Begriff kommt in der Bibel nicht vor, aber die drei Einzelkomponenten, ein Gott, drei Personen, die jeweils Gott sind, das kommt eben trotzdem vor. Und darum ist der Begriff Trinität eben doch eigentlich ein guter Begriff, auch wenn er nicht vorkommt. Macht das irgendwie Sinn? Ja. Also weniger wert, das ist ja schon mal wertend, oder? Das ist natürlich dann heikel, wertend, sowas, wenn schon von der Stellung her, aber nicht unbedingt wertmäßig. Sind es unterschiedliche Stellungen oder sind es unterschiedliche Rollen? Oder der Vater hat in Christus durch den Geist der Erde geschaffen. Ich würde jetzt eher sagen, es sind verschiedene Rollen. Oder der Vater macht Sachen, die der Sohn nicht macht, der Sohn macht Sachen, die der Vater nicht macht, aber sie kombinieren sich. Jetzt da sagen, der ist über dem anderen und der ist drunter, dann müssen wir immer entsprechende Bibelstellen halt dazu haben. Und jetzt merkt man wieder, es gibt Stellen, wo man merkt, jawohl, sie unterscheidet sich und da unterordnet sich Jesus zum Beispiel dem Vater. Ja, also Philipper 2, wenn er vom Himmel her kommt, die Herrlichkeit verlässt, dann merkt man, da ist er offenbar drunter. Gibt dann aber wiederum andere Stellen, wo man merkt, ja nein, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30, oder? Oh nein, vielleicht dann eben doch nicht. Epheser 5 nimmt das auf. Jesus ist zwar untergeordnet, deswegen aber nicht weniger und bezieht das dann auf die Ehe. Ich würde eher von unterschiedlichen Rollen sprechen, als von einer Wertung. Die Bibel redet den Begriff Wertung dort nicht, sondern es gibt der Aspekt, und das ist ja gerade eben schwierig in der Trinität, dass es für uns nicht ganz zusammengeht. Darum nehmen wir es so, wie es im Konzil mal beschrieben ist. Ja, vielleicht nicht ganz wasserdicht, aber wir können wenigstens vom Gleichen schwätzen. Ja. Cool. Cool. Oder Daniel 7, Vers 13, der Menschensohn. Wenn Jesus von sich als Menschensohn redet, dann hätten Römer gesagt, ja, ja, ich bin auch Menschensohn, oder keine Bedeutung. Aber ein Jude hat gemerkt, nein, Menschensohn, das ist ein Ehrentitel. Er ist der, der bei der Auffahrt dann zum Vater kommt. Wo man dann merkt, ah, das ist ein Ehrentitel und nicht irgendwie weniger. Also, dass man gut schaut, wie wird der Begriff gefüllt, finde ich wichtig. Also Menschensohn, das ist jetzt mehr der menschliche Teil, ist aber gleichzeitig Gottes Sohn. Und Jesus hat eben beide Komponenten in sich hinein. Im Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 hat man das auch schon diskutiert. Ja, wie ist jetzt Jesus? Und dann ist man zum Schluss gekommen, Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Und das ist wiederum für uns nicht zusammensetzbar, aber in der Kirchengeschichte hat man es mal so definiert, mal bringen wir zusammen. Also sie sind eins und eben doch zwei. Ja gut, okay, stehen lassen. Das ist nicht ganz einfach, aber wir müssen ja gar nicht alles begreifen. Wenn wir Gott begreifen würden, wären wir ja selber Gott. Aber weil Gott grösser ist, können wir und müssen dann auch nicht voll begreifen. Wir werden schon noch eine Portion mehr bekommen, wenn wir dann bei ihm sind. Im Moment nehmen wir es einfach mal so, wie der grosse Theologe das erarbeitet haben, wenn wir es vielleicht nicht ganz verstehen. Ah, spannende Themen. Also können wir da Bibelschule, da können wir da über solche Sachen diskutieren. Das ist eine gute Sache. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, was bringt denn uns jetzt der Text? Weil Matthäus 3, also da würden wir alle sagen, ja, hat keine Bedeutung für uns heute. Und gerade weil es ein schwieriger Text ist, weil wir ja das Jüdische nicht so kennen, halten wir uns dann schnell mal ein bisschen als Bekannte. Eben, dass man sagt, Johannes der Täufer tauft, ah ja, Taufe kenne ich, ah ja, mir auch. Oder Jesus hat sich taufen lassen, oh ja, das kenne ich, ah ja, ich auch. So, muss man sagen, nein, das ist nicht die Aussage vom Text. Der Text sagt nicht, bitte lasst euch taufen, ihr 2000 Jahre später. Also, hin und vorne nicht. Was ist die Aussage von dem Text? Johannes der Täufer redet in erster Linie zu Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen und an ihn glauben. Und die Message ist heute noch genau die gleiche. Johannes der Täufer sagt, hey, seid bereit, glaubt an den. Das ist das Zentrum. Und diese Message ist bis heute da. Wir dürfen heute an Jesus glauben. Wir dürfen ihn in unser Leben einladen. Wir dürfen unser Leben ihm anvertrauen. Dass wir sagen, jawohl, du bist der, der von Gott geschickt ist. Dass wir Vergebung bekommen, dass wir ein Leben haben, das durch den Geist Gottes eben verändert wird. Diese Message ist immer noch die gleiche. Ja, dann haben wir da noch das Zweite. Die Pharisäer sind doch die, die gesagt haben, das Gesetz. Und wir müssen das halten. Und wenn wir es halten, dann gehört man dazu. Ja, was hat Johannes der Täufer gesagt? Nein, nicht das Halten an sich macht dich vor Gott angenehm, sondern der Glaube. Und das ist jetzt auch für uns Gläubige wichtig. Es ist nicht, weil wir schön, brav, pharisäisch sind, sind wir vor Gott angenehm. Nein, eben gerade nicht pharisäisch sein, eben gerade nicht. Sondern der Glaube, wir sind manchmal so in meinem eigenen Denken drin. Und die Message ist heute noch genau gleich, nicht pharisäisch sein. So, auch wenn das damals natürlich einen alttestamentlichen Kontext gehabt hat, aber wir werden auch heute noch nicht durch das Halten vom Gesetz irgendwie vor Gott angenehmen, sondern weil wir an Jesus glauben. Und so das Dritte ist mir dann noch aufgefallen, die Pharisäer, die haben ja so ein Bild gehabt von Gott. Also der leistet, sprich ich bin gut. Das ist ja ein Bild, ein Gottesbild, das sie sich da mal gebildet haben und an dem haben sie probiert festzuheben. Und ich habe mir überlegt, ja, wie entsteht denn unser Gottesbild? Das, was du und ich hast. Oder wenn ein Kind auf die Welt kommt und jetzt wächst es da, dann baut man sich ja sein Gottesbild von dem, was man bei den eigenen Eltern gesehen hat. Also ob es Gott gibt oder nicht, sieht man, ob die Eltern mit einem Bibel gelesen haben, gesungen haben, gebetet haben, ja, dann gibt es Gott offenbar. Das Kind kann ich noch gar nicht vergleichen. Wenn du ein Kind fragst, wie sieht Gott aus? Dann sagt das Kind, langer Bart, noch ein bisschen älter wie du, grosser Mantel, sitzt auf dem Thron. Also das Kind macht sich ein Bild von Gott, von dem, was halt auf der Erde und prima von den Eltern mal eben gesehen hat. Mein Papi hat gefühlt alles können flicken. Also wenn irgendein Spielzeug kaputt gegangen ist, dann hat er gedruckt, irgendeinen Schrauber oder Hammer für ihn genommen und dann ist es wieder gegangen. Das heisst, Gott ist der, der alles flicken kann. Und wenn ich umgekehrt bin und das Knie war offen und es hat geblutet und es hat wehgetan und ich habe brüllt und ich bin zur Mami und hat die Mami gebetet, hey, dann habe ich erlebt, dass der Heiland eine Kruste gemacht hat und es hat nicht mehr geblutet. Und ein paar Tage später ist die Kruste abgefallen und es war wieder wie vorher. Und wehtan hat es auch nicht mehr. Hey, also Gott ist sogar der, der sogar auch mich kann flicken kann. Ja, genial. Also Gott, der kann einfach alles, muss einfach beten und dann ist alles da. Das heisst, ein Kind baut sich immer einen idealisierten Glauben auf. Das Gottesbild vom Kind ist immer idealisiert. Das kann sich gar noch nicht mit der Schrift selber vergleichen. Und wenn man dann so in eine geistliche, jugendliche Phase hineinkommt, oder, dann wird der Glaube dann so ein bisschen radikalisiert, weil man sein Gottesbild jetzt umgesetzt haben will. Oder dann sagt man, du musst nur glauben und hingehen sein, dann geht's. Also ein richtiger Gläubiger, der braucht keinen Arzt und braucht kein Medikament, weil wir haben ja den Glauben und dann lange das. Oder da tut man das idealisierte Bild vom Kind dann als geistlich Jugendlicher probieren umzusetzen, man wird dann so ein bisschen radikal, bis dann die nächste Phase kommt, wo man dann merkt, hoppla, vielleicht ist es vielleicht noch nicht ganz so. Und dann schlägt man dann auf dem Boden auf und ja, gibt dann eine Glaubenskrise und so weiter. Und wenn jetzt Johannes der Täufer da den Pharisäer sagt, hört mal, euer Gottesbild stimmt nicht, dann ist das etwas, wo wir uns selber auch mal überlegen können. Wie ist denn mein Gottesbild? Was sind meine Wunschvorstellungen? Ist denn das, wie ich mir Gott vorstelle, wirklich so, wie es die Schrift denn wirklich sagt? Oder laufe ich etwas hinein an, realisiere, aber das ist gar nicht, aber es muss einfach. Und dann mache ich Druck auf andere. Oh, hoppla. Nicht pharisäisch sein, weil man selber ein Gottesbild hat, das gar nicht biblisch ist. Das war das Problem bei den Pharisäern. Sie haben ein Gottesbild gehabt, das sie gemeint haben, das sei aus dem Alten Testament. Aber das ist völlig an dem vorbeigegangen, wo dann Johannes der Täufer korrigiert hat. Wie ist mein Gottesbild? Wie bin ich geprägt worden? Wo habe ich ein Bild von einem ich sage jetzt mal, Wunschglauben, ein Wunschgott, der aber eigentlich gar nicht der ist, wo die Schrift wirklich sagt. Und darum braucht es im Laufe des Glaubenslebens eine Enttrübung. Da schlägt man ein bisschen auf, man realisiert, das ist nicht ganz so einfach, die Welt ist vielleicht doch ein bisschen komplexer. Es gibt nicht nur geistliche Probleme, sondern auch menschliche Probleme. Aha, könnte es denn sein, das und so weiter. Ist eine schwierige Phase, aber das ist ganz eine wichtige Phase. Und da würde ich sagen, das können wir eben auch aus dem Text herausnehmen, wo man merkt, Johannes der Täufer korrigiert das falsche Gottesbild von der Pharisäer. Wir dürfen da für uns schauen, wo habe ich ein Gottesbild, wo auch der Johannes der Täufer bei mir wird korrigieren. Ja, spannend. So. Man darf zu Jesus kommen. Man muss aber nicht das Gesetz halten, um von Gott angenehm zu sein. Und wir dürfen unser Gottesbild anhand der Bibel korrigieren lassen. Kommen wir beten noch zusammen. Und dann dürfen wir gerne für euch kommen. Ja, danke für die Message. Und auch wenn das so ein bisschen komisch ist aus dem Judentum raus, danke, dürfen wir dein Wort anschauen und merken, wow, wir sind ja gar nicht so gross anders. Danke, dürfen wir dich kennen. Danke, haben wir die Offenbarung bekommen. Danke, Jesus, dass du überhaupt da bist, dass wir an dich dürfen glauben. Und so hilf uns, dass wir nicht kleine Pharisäer sind, sondern dass wir in dieser Geistesfülle drin sein können, dass von innen her etwas wachsen tut. Das ist so genial. Und danke, hilfst du uns, auch zu erkennen, wo haben wir das Bild übernommen, das gar nicht wirklich dir entspricht. Hilf, dass wir das sehen können, dass wir die blinden Flecken dürfen entdecken, indem wir mit anderen zusammen sind, sodass wir uns dort dürfen anpassen und merken, so wie es du wirklich gemeint hast, so soll es sein. Und so dürfen wir uns dir auch weihen, so quasi wie die damals. Jesus, wir weihen uns dir und sagen einfach, ja, wir wollen für dich da sein, wir wollen bereit sein, wir wollen den Weg gehen, wie es du wirklich gemeint hast und nicht so, wie ich es mir gedacht habe.